Heute bei Apropos Börsenpsychologie. Am Montag hat es in Japan einen historischen Absturz vom Nikkei-Index gegeben.
Von Panik und Ausverkauf war die Rede, als heute beim Morgengrauen klar wurde, dass die Kurse in Japan erneut drastisch gefallen sind.
12% ist der Kurs runtergefallen. So viel wie noch nie in der Geschichte des japanischen Aktienhandels. Der Absturz hat Auswirkungen auf die ganze Welt gehabt.
Stock markets in Asia and Europe have been dropping sharply over fears that the economy in the United States is heading for recession. The falls were sharpest in Asia with the Nikkei 225 index in Japan falling more than 12%, and there were big drops in Taiwan, South Korea and China.
Ein Tag später sah die Aktienkurs wieder besser aus. Wie ernst muss man solche Bewegungen am Aktienmarkt nehmen? Wie viel ist echte Sorge über die Entwicklung der Wirtschaft vor einem grossen Crash? Und wie viel ist einfach Psychologie? Über das reden wir heute mit dem Nachrichtenchef Matthias Chapman, der auch Mitglied der Chefredaktion ist. Er ist uns jetzt zu einer neuen Folge von «Apropos» zugeschaltet, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Matthias.
Hallo Philipp.
Matthias, kannst du uns noch mal rasch durch den Montag führen, wenn du genau die Börse in Tokio eröffnest, unsere Zeit?
Also in Tokio geht es auf die Nacht um 2 Uhr, unsere Zeit, also europäische Zeit. Und am Morgen um 8 Uhr, europäische Zeit, schließt die Börse wieder in Tokio.
Das heisst, du hast angefangen mit Arbeiten und hast gesehen, es geht recht schnell abwärts.
Also morgen früh, so 5:30 Uhr, habe ich gesehen, sind irgendwie -6% gewesen. Ich habe irgendeinen Push gekauft im Handy, glaube von Bloomberg. Und dann habe ich gedacht, oh hoppla, da passiert etwas. Und dann, als ich meinen Tee gemacht habe und dann nochmal drauf geschaut habe, sind es schon -7% oder -8% gewesen. Und am Morgen um 8 Uhr, wo ich dann schon lange im Newsroom war, sind es bei 12,4%, ist der Tiefstand dann angelangt gewesen.
Das ist extrem schnell und extrem tief, oder?
Das ist extrem tief. Also da muss man wirklich sehen, das gibt es so eigentlich nie oder fast nie. Es hat den schwarzen Montag gegeben, mal, wo wir immer wieder darüber geschrieben haben, 1987. Dort sind auch grosse Indizes über 10% abwärts. Oder ich mag mich glaube erinnern, wo auf dem Höhepunkt vom Corona-Ausbruch, wo Panik geherrscht hat an der Börse, haben wir glaube auch mal im Schweizer Aktienindex SMI über 10% minus gegangen. Das ist aber sehr, sehr selten und man muss einfach wissen, ich meine, da werden innerhalb von Stunden tausende Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet. Also das ist wirklich heftig.
Das heisst, alles ab 10%, würdest du sagen, ist so richtig heftig, dass sich das können Leute vorstellen können, die sonst nie den Aktienmarkt anschauen.
Also in einzelnen Titeln gibt es das natürlich immer mal wieder. Also das ist regelmäßig so. Aber das grosse, vor allem schwere, das heisst Nikkei 225 heisst, jetzt sind 225 wichtige Unternehmen drin. Dass so ein Index dann wirklich gesamthaft so viel verliert, das ist im Prinzip selten. Oder dass einmal, das kann ein UBS oder auch ein andere Schwergewichte können mal 10% oder mehr abstürzen, aber das sind dann irgendwie Einzelereignisse von einzelnen Unternehmen.
Einer der Hauptgründe für den Absturz war ein Zinsentscheid in Japan. Was genau ist entschieden worden?
Also die japanische Notenbank hat nach langen Jahren Abschied genommen von der Negativzinspolitik oder Nullzinspolitik. Im März und jetzt letzte Woche hat man den Leitzins angehoben auf 0,25%. Das ist eigentlich nichts, oder? Das ist wenig. Aber es geht um Signal. Und die Notenbank hat gleichzeitig noch angedeutet, dass die Zinsen weiter aufsteigen könnten. Und das hat dann auch offenbar gewisse Investoren verschreckt, weil es hat einfach Auswirkungen auf die Exportindustrie in Japan, aber offenbar auch, wie wir gestern erfahren haben, Leute, die sich mit billigem Geld eingedeckt haben, um zu investieren, die plötzlich gemerkt haben, oh, da muss man mehr zahlen bei diesen Schulden. Und das hat dann offenbar so eine Art wie einen grösseren Effekt ausgelöst.
Das heisst, einer hat mal angefangen, seine Sachen zu verkaufen und dann 7 mehr dazugekommen.
Das kann man so sagen, ja.
Der Zinsentscheid war aber nicht der einzige Grund, oder?
Genau, also wir befinden uns in einem globalen Marktumfeld. Da schauen wir vor allem auf Amerika über natürlich. Dort hat es in den letzten Monaten oder auch Jahren hat's Dutzende von neuen Allzeithöchen gegeben bei grossen Börsen, bei grossen Indizes. Und da merkt man einfach irgendwann, die Luft wird dünner und dünner, je höher das man steigt. Das ist so das globale Marktumfeld. Natürlich gibt es da noch mehr dazu. Also da muss nur noch das Fed gewisse Bemerkungen machen, also die amerikanische Notenbank. Und dann kann es dann mal recht schnell gehen. Aber was man schon muss sagen, was wir am Montag gesehen haben in Japan, der heftige Absturz von 12,4%, das hat schon doch auch recht viel mit der Situation in Japan selber zu tun. Also da kann man jetzt nicht nur das globale Umfeld dafür verantwortlich machen. Man hat es ja auch gesehen. Ich meine, so heftig wie in Japan ist es nie gewesen. Also in Europa und in den USA ist das irgendwie 2-3% gewesen, was auch viel ist bei grossen Indizes. Aber nie und nimmer die Heftigkeit, die wir in Japan gesehen haben.
Aber es hat Auswirkungen gehabt. Wie genau funktioniert das? Dann gibt es den Absturz in Japan und was passiert denn in der restlichen Welt?
Genau, also es gibt natürlich die Ansteckungsgefahr. Das kann eine Art wie ein Feuer um die ganze Welt herumgehen. Und das hat einfach damit zu tun, dass halt Wirtschaft und Unternehmen miteinander verhängt sind. Wir haben das gesehen beim CS-Crash. Das hat die Märkte weltweit nervös gemacht. Oder der Lehman-Kollaps vor längerer Zeit, der liegt noch vielen in den Knöcheln, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da ist so viel Vernetzung weltweit, dass das Prinzip nicht ein Einzelereignis bleibt, das quasi nur dort stattfindet, jetzt in Tokio, wo man es sieht, sondern das rast dann halt um die Welt.
Ist das auch ein bisschen eine Art Härtetrieb, dass man, wenn etwas in Japan passiert oder sonst auf der Welt, dass dann viele andere Leute auch sehr nervös werden und dann auch ihre Positionen verkaufen?
Ich glaube, der Herdentrieb, das sehen wir und das gibt es auch immer wieder. Aber ich denke manchmal, es ist ein bisschen einfach, das quasi auf Herdentrieb zu reduzieren. Weil Herdentrieb würde ja heissen, dass alle noch kopflos in die gleiche Richtung rennen, wie sich die Masse schon bewegt. Und ich glaube, recht viele Menschen, die sich da entscheiden müssen, ob sie investiert bleiben oder nicht, oder ob sie eben rausgehen, die müssen sich ziemlich genau überlegen, was mache ich jetzt und wie sichere ich meine Investitionen? Und dort denke ich, es ist nicht nur einfach ein blindes Vorgehen, ich gehe dort an, wo alle anderen auch hingehen, sondern es sind Überlegungen dahinter. Und dann spielt aber natürlich eine Art wie der Herdentrieb wahrscheinlich von den computergestützten Investitionen eine grosse Rolle. Also das sind halt dann Algorithmen, die mitentscheiden, was man jetzt muss machen bei den Investments und was nicht. Und ich glaube, das kann sich natürlich dann verstärken.
Dabei heisst es ja, und ich bin wie gesagt ein absoluter Laie in so Sachen, dass man bis so Moment ja eher müsst investieren und nicht sein Zeug zurücknehmen, oder nicht?
Wer das schafft, der wird reich. aber das ist eben auch eigentlich einfacher gesagt als gemacht. Also wenn wir einen Höhepunkt an Nervosität, respektive wenn wir schon Panik haben, wer ist dann so cool und steigt dann ein? Das ist ja dann der Moment, wo alle sagen, einfach nur noch raus, weil da passiert jetzt etwas ganz Schlimmes. Oder ich erinnere an den Lockdown bei Corona im März 2020, wo Unternehmen dicht gemacht haben, geschlossen haben, innerhalb Tage, innerhalb Stunden haben müssen den Entscheid treffen. Es ist nicht klar gewesen, wie es wirtschaftlich weitergeht. Es ist auch noch nicht klar gewesen, dass die Notenbanken werden mit ganz viel Geld helfen und Staaten. Und dort hat es einfach Panik gegeben. Und wer hat dann den Mut zu sagen, ja, easy, das kommt schon schnell wieder gut, ich mache jetzt genau Gegenbewegung. Es gibt die und das sind dann wahrscheinlich schon die, die zu den Gewinnern zählen. Aber man muss wirklich den Mut haben, auch wenn man quasi beim Absturz einsteigt und dann geht es halt noch weiter runter, dass man dann cool bleibt und denkt, irgendwann kommt dann das schon wieder gut. Also so einfach ist es wahrscheinlich nicht.
Es ist interessant, dass du für Wörter brauchst, oder? Mut, Panik, Ohnmacht. Man hat fast das Gefühl, es hat wie so eine emotional-psychologische Seite, das ganze Handeln am Aktienmarkt.
Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich schon unterscheiden, auch von institutionellen Investoren. Und die machen natürlich bei weitem den grössten Teil aus von dem investierten Geld und den Entscheidungen dazu. Und dann logisch gibt es private Anleger, die vielleicht selber müssen entscheiden, was mache ich jetzt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann das Emotionale, der Mut und Risiko bewusst die Rolle spielt, was man macht, ob man drin ist oder nicht. Aber institutionelle Investoren, ich glaube, die müssen ja ihre Entscheidung immer können rechtfertigen und die werden quasi gestützt auf irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Investments müssen machen. Dort würde ich mir jetzt mal hoffen, zumindest auch für unsere Pensionskasse, dass nicht mit Panik oder mit Gier investiert wird.
Das sehr rational zu und her geht.
Hoffentlich.
Interessant ist ja, wenn man sieht, wie gross der Einfluss von einzelnen Leuten ist. Zum Beispiel der Warren Buffett, der Aktionärsguru, oder keine Ahnung, wie man ihn am besten bezeichnen würde, der hat in den letzten paar Tagen recht viel Apple-Aktien verkauft und man sagt, auch das hat zur allgemeinen Psychose beigetragen.
Das kann ich mir vorstellen einerseits, dass wenn ein grosser Investor bei so einem wichtigen Titel, ich meine, Apple ist irgendwie 3000 Milliarden Dollar schwer, also wenn man von Börsenwert redet. Und wenn dann ein Warren Buffett respektive sein Anlagevehikel aufs Mal, wobei auf das können wir noch kurz zurückkommen, einen grossen Anteil abstoßt, das drückt natürlich Kurs. Aber ich meine auch, ein Warren Buffett und seine Leute sind sich sehr bewusst, dass sie das Verkaufen nicht so machen können, dass man das gross merkt oder dass das zu einer grossen Bewegung führt, weil sie wären ja dann einerseits auch die Leidtragenden darunter und sie haben auch kein Interesse daran, dass irgendwelche, sagen wir, Unruhe oder Nervosität entsteht. Also ich nehme an, wenn die das verkaufen, dann machen die das doch über einen längeren Zeitraum so, dass man nicht gerade sofort sieht, oh, jetzt entsteht ein grosser Druck auf diesen Titel.
Das heisst, die Leute, die so auf die Gurus zeigen, die wie so Kausalitäten herstellen, wo es vielleicht gar keine Kausalitäten gibt?
Ich glaube, im Nachhinein von so heftigen Bewegungen an den Märkten kann man schon einiges erklären. Ich glaube jetzt auch da in Japan mit dem Absturz von 12,4%, ich glaube, das kann man recht gut analysieren. Aber logisch, jetzt da zum Beispiel auf Warren Buffett zu gehen und sagen wir da einen Kausalzusammenhang daraus herauszulesen und daraus herauszusehen, das ist für mich jetzt ein bisschen weiter weg. Also, ich meine, das kann irgendwo eine kleine Rolle mitgespielt haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass das den Hauptteil ausgemacht hat.
Wie sieht es denn jetzt in Japan aus, am Tag nachher?
Ja, interessant ist schon, am Dienstag ist es wieder 10% aufwärts gegangen. Vielleicht für alle überraschend, wobei das ist auch etwas, was man oft sieht an den Märkten. Also nach einem Tag von der Panik kommt wieder ein Tag von der Euphorie. Das heisst, irgendwelche Menschen, die denken, jetzt ist mein Moment gekommen, wo ich einsteigen muss, ich kann jetzt bei tiefen Kursen wieder anfangen und dann geht es wieder aufwärts. Dass es gerade dermassen kräftig wieder aufwärts gegangen ist, deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass eben auch technische Faktoren eine Rolle gespielt haben.
Und eben die, die jetzt alle reich werden, oder? Die einsteigen, höher gewinnen. All das Geld, das verloren gegangen ist jetzt am Montag, vernichtet worden ist, ist das jetzt wieder da? Das finde ich immer recht schwierig, um sich das vorzustellen.
Das sind ja eigentlich nur Buchwerte. Also das ist halt Geld, das man quasi irgendwo sieht auf einem Konto, aber es ist nicht realisiert. Also quasi, wenn ja alle würden wollen, das Geld jetzt realisieren, quasi in Cash rausnehmen, dann würde ja alles wieder abstürzen. Also das sind im Prinzip einfach Buchwerte, die einem ein gutes Gefühl geben können, aber man hat das nicht in der Hand.
Also kann man zusammengefasst sagen, eigentlich ist gar nichts passiert.
Sagen wir es jetzt mal so, wenn es genau gleich viel wieder aufwärts gegangen wäre, wie es abwärts ist, das ist ja schon nicht so gewesen. Also in Japan hat es jetzt seit Tagen schon einen Abwärtszug gegeben und keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte von dem, was abwärts gegangen ist, ist aufwärts gegangen. Aber wenn das so wäre, dann könnte man sagen, mindestens in Finanzen ausgedrückt ist nichts passiert, aber es ist eben doch sehr wohl etwas passiert, nämlich die Nervosität ist einfach noch mehr gestiegen. Das sieht man auch an den sogenannten Volatilitätsindex, also quasi die Schwankungen werden grösser und das hat eben wahrscheinlich damit zu tun, dass viele Leute merken, die investiert sind, eben wir befinden uns, wie wir schon gesagt haben, in recht luftigen Höhen. Und das sind dann meistens so die Zeiten, wo es anfängt, ein bisschen rütteln und schütteln. Und das könnte durchaus sein, dass die nächsten Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate heftigere Bewegungen zu sehen sind.
Du sagst, die Nervosität ist grösser, aber der Zeitraum, den du benennst, ist auch ein recht kurzer Tag, Wochen, Monate. Wenn man jetzt auf die letzten 100 Jahre oder so schaut, dann kann man glaube ich schon sagen, es ist einfach immer aufgegangen, oder nicht?
Absolut, ja. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich die älteste Börsenregel. Wenn man 50 Jahre Zeit hat, dann lohnt es sich einfach, das Geld risikoreicher oder eben in Aktien anzulegen. Natürlich nicht in einzelne Titel kann man machen, aber da muss man halt auch damit rechnen, dass mal irgendwie etwas passiert. Aber wenn man vorher Geld hat und sagt, komm, ich lege das in Weltindizes an oder auch in einen schwergewichtigen Schweizer SMI oder so, über 50 Jahre oder auch über 30 Jahre rausgesehen, geht das in der Tendenz auf. Und sagen wir, wer eine Rendite will auf dem Geld, ist sicher besser, als wenn man es einfach auf dem Konto liegen lässt.
Und dann einfach nicht nachrichten schauen am besten.
Ja, also ich glaube, die das ernst nehmen und investiert sind, die schauen halt Nachrichten. Aber ich glaube, die richtig coolen, die lassen sich auch nicht verunsichern und sagen sich ja nur, jetzt ist es heute halt abwärts gegangen oder auch mal heftig, aber es wird dann auch wieder aufwärts gehen. Das zeigen die meisten Krisen, dass nach spätestens 2-3 Jahren ist man wieder dort, wo man, sagen wir mal, in einem Crash im Tal der Tränen gestanden ist.
Danke, Matthias.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zum Crash in Japan und zur Psychologie auf der Börse. Ich habe geschwätzt mit Matthias Chapman. Er ist Nachrichtenchef von Tamedia und Mitglied von der Chefredaktion. Diese Folge hat der Tobi Holz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.